Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Bücher und Co. Was bewegt die Literatur in Hamburg? Herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Culture Clubs. Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit und deshalb die beste Zeit, um hier im Podcast endlich wieder über Literatur zu sprechen. Folgerichtig haben wir uns hierzu hochkarätige Menschen aus der Literatur in Hamburg eingeladen. Diese Folge nehmen wir im Altona Theater auf, denn hier werden sehr viele Bücher zum Besten gegeben als Schauspielstück. Und wir sprechen hier mit Angelika Gardiner, Maike Nielsen und Till Rether. Herzlich willkommen.
Danke.
Angelika Gardiner, du bist 1941 in München geboren und blickst mit deinen 82 Jahren auf ein vielseitiges und spannendes Leben zurück. Du bist Journalistin, Autorin und politische Aktivistin für Bürgerbeteiligung und Bürgerrechte. Als Journalistin warst du zunächst beim Münchner Merkur, beim Bayerischen Rundfunk tätig. Als du 1980 nach Hamburg gezogen bist, hast du jahrelang als Auslandsredakteurin für die Brigitte geschrieben und die Bücher Gleichberechtigt, was die Frauen erreicht haben und was zu tun bleibt. Und Als Kind missbraucht, Frauen brechen ihr Schweigen, geschrieben und bei zahlreichen Sachbüchern mitgeschrieben. Dein lebenslanger Einsatz für Gleichberechtigung, Menschen- und Bürgerrechte wurde vor 2 Jahren mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt, was dir Finanzsenator Andreas Dressel zu deinem 80. Geburtstag überreicht hat. Geburtstag bringt man gleich wieder mit Geschenken in Verbindung. Ist das Autorinnensein ein Geschenk?
Für mich ja. Für mich war es das genau Richtige. Und es ist mehr, als ich mir jemals erhofft hatte, weil ich bin von Geburt an eine Geschichtenerzählerin. Und dass ich das beruflich machen konnte, war für mich ein großes Glück.
Du sagst von Geburt an, gibt es so Erzählungen von deinen Eltern oder Großeltern, dass du mit 4 schon auf dem Sofa gesessen hast und Sachen erzählt hast, oder?
Nein. Die ganze Familie hat unentwegt Geschichten erzählt. Und das kann ja nicht ohne Folgen bleiben.
Das ist richtig.
Wir haben unentwegt Geschichten erzählt und unentwegt gemalt und gezeichnet. Ja. Und heute schreibe ich nicht mehr, aber ich male wieder und bin auch damit richtig glücklich.
Maike Nielsens Familie hat offensichtlich auch viele Geschichten erzählt, denn auch du bist Schriftstellerin geworden. Du bist 1965 in Hamburg geboren, groß geworden bist du auf Frachtschiffen, wo du von deinen Eltern unterrichtet wurdest. Später hast du Linguistik in Frankreich studiert und sprichst 6 Sprachen. Du arbeitest seit 1996 für den NDR als Autorin, Reporterin, Rundfunksprecherin und Podcasterin. Deine Romane handeln oft von historischen Stoffen und haben autobiografische Bezüge. Du schreibst Bücher über Geschichten, die sich auf Schiffen abspielen. Ist Hamburg da genau der richtige Ort, weil wir auch einen Hafen haben und viele Schiffe hier durch die Gegend fahren? Könnte man das beispielsweise in Koblenz nicht machen? Was glaubst du?
Also ich schreibe meine Bücher ja so ein bisschen überall auf der Welt, aber immer vorzugsweise dort, wo es Meer gibt oder wo ich Schiffe sehen kann. Insofern ist Hamburg auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ort, um über Abenteuer zu schreiben.
Till Rether, der ist nämlich 1969 in Koblenz geboren und wahrscheinlich schreibt er nur deswegen keine Schiffsromane. Das werden wir heute rausfinden. Du bist in Berlin aufgewachsen. Du hast nach dem Abitur die Deutsche Journalistenschule in München besucht und in Berlin und New Orleans Amerikanistik und Geschichte studiert. Für den Hörfunk hast du im Ü-Wagen gesessen, später für Sie und die Brigitte geschrieben, wo du auch Teil der Chefredaktion warst. Heute schreibst du als freier Autor unter anderem für das SZ-Magazin und Romane. Ich weiß ja, dass du in Koblenz nur geboren wurdest, in Berlin aufgewachsen bist. Wenn du in Berlin weiter gewohnt hättest, wären deine Romane andere?
Ah, interessante Frage. Das ist, ja, ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, dass ich durch diese Entfernung von Berlin und auch durch so ein gewisses Heimweh, was ich seit 25 Jahren, so lange lebe ich in Hamburg, habe, mich überhaupt dazu angeregt hat, erst über eine Hamburger Kommissarfigur zu schreiben, einen Kommissar, der auch aus Berlin kommt, und dann Romane zu schreiben, die in den 70er, 80er Jahren in Berlin spielen. Stimmt, das ist wahr, absolut. absolut.
Das Heimweh kenne ich immer nur von so Klassenfahrten und meistens die anderen Kinder, die sind dann irgendwann früher nach Hause geschickt worden. Ist Heimweh ein gutes Mittel, dagegen anzuschreiben, oder hast du auch mal überlegt, wieder häufiger nach Berlin zu fahren oder dorthin zu ziehen?
Also ich warte seit 25 Jahren darauf, dass meine Eltern mich abholen in Hamburg und wieder zurück nach Berlin holen, aber meine Frau und ich, meine Frau ist auch aus Berlin, wir haben uns bei Brigitte kennengelernt, als sie gekündigt hat. In der Woche habe ich angefangen und es hat noch gereicht, um ein Paar zu werden danach. Und wir haben immer gesagt, sie kommt aus Berlin, in 2-3 Jahren ziehen wir nach Berlin zurück. Und ich würde sagen, dass wir vor 15 Jahren oder vor 12 Jahren dann gesagt haben, du, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und vor allem, meine beiden Kinder sind in Hamburg geboren worden. Und wenn man dann merkt, und sind in Hamburg jetzt auch, mein Sohn ist längst volljährig, meine Tochter wird 17, und man so merkt, das sind Menschen, die in Hamburg und mit Hamburg aufgewachsen sind, dann geht man nicht mehr nach Berlin zurück. Und dieses Heimweh kann ja auch was sehr Schönes sein. Das ist so eine Sehnsucht. Und ich weiß auch, dass das, was ich, wonach ich mich in Berlin sehne, das würde ich jetzt natürlich gar nicht mehr finden.
Bin ich mutmaßlich nicht. Angelika, du trägst deine bayerische Heimat zumindest noch auf der Zunge. Till Reiter hat jetzt nicht einmal Icke gesagt, aber bei dir ist der leichte Zungenschlag noch drin.
Ich war wahrscheinlich schon zu alt, als ich nach Hamburg kam, und ich wollte hier auch nur 1-2 Jahre bleiben. Hm. Aber wie das Leben so spielt, bin ich immer noch da, habe jetzt über die Hälfte meines Lebens in Hamburg verbracht, bereue es mittlerweile auch nicht mehr, aber diese leise Sehnsucht nach den Bergen, die ist immer noch da. Und jetzt, wo ich nicht mehr schreibe, sondern male, stelle ich fest, überdurchschnittlich häufig sind da Berge auf meinen Bildern zu sehen. Und ich habe gerade ein schon mindestens 15 Jahre altes bayerisches Lesebuch gelesen und habe mir da gedacht, mein Gott, ja, es ist alles so vertraut, aber gleichzeitig auch so weit weg. Ja. Es gibt keinen Weg zurück mehr.
Wo holst du dir denn deine Portion Bayern? Das werden ja nicht die Harburger Berge sein, nehme ich an.
Nein, nicht wirklich.
Aber meine gescheite Leberkässemmeln irgendwo?
Ja, die gibt es hier leider nicht.
Nee, ne? Tatsächlich. Aber wie holst du dir denn dein Stück Bayern? Oder fährst du da 2-mal im Jahr runter?
Nicht mehr. Meine Eltern sind längst gestorben und ich kenne dort überhaupt niemanden mehr. Und wenn ich hinkomme, sieht zwar vieles noch sehr vertraut aus, aber es hat sich ja auch dort wahnsinnig viel geändert.
Ja.
Also der Landkreis, in dem ich groß geworden bin, Miesbach, das ist heute ein solcher Touristen-Hotspot. Da mit Tegernsee und Bayerisch Zell und Bad Wiese und Rottach-Egern und alles, und gehört zu den reichsten Landkreisen Deutschlands. Das war halt in meiner Jugend nicht so.
Ja.
Und da stehe ich auch irgendwie sehr fremd davor.
Ja. Maiken, kann eine Fahrt mit der Haddack-Fähre oder mit der Barkasse von Barkassenmeier deine Sehnsucht zu Schiffen stillen, oder wie machst du das?
Ich bin, hin und wieder fahre ich gerne rüber ins Freibad Finkenwerder mit der Barkasse.
Oh, herrlich.
Ja. Oh ja, das ist schön.
Aber ich mag schon gern die ganz, ganz großen Schiffe. Ich war jetzt auch vor ein paar Jahren wieder mit einem Frachtschiff über dem Atlantik unterwegs, und das ist für mich dann so ein bisschen Kindheit, ne? Das war tatsächlich auch das Bedürfnis, wieder zurückzukehren. Ich hatte noch nicht mal ein Buchprojekt oder eine Recherche, sondern das war pure Pleasure. Ich wollte einfach nur wieder Kind sein, und das war eine total schöne Fahrt. Ging allerdings nicht von Hamburg aus, sondern von Belgien, und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, das zu erzählen, aber wir hatten blinde Passagiere, wir wurden falsch betankt, wir gerieten in Seenot, es war Wintersturm auf dem Ostatlantik mitten im Winter, wir mussten SOS-Manöver durchführen, und ich hatte ein Manuskript dabei und war in den letzten Zügen, das zu vollenden, aber ich konnte es nicht hochladen. Ich dachte immer, wenn das Schiff jetzt untergeht, ich habe erstmal gar nicht so an mein Leben gedacht, sondern eher daran, dass es so wahnsinnig schade ist, dass ich ein Jahr lang an diesem Roman gearbeitet habe, und ich kann ihn nicht mal uploaden vor dem Schiffsuntergang. Aber wir sind am Ende dann doch statt mit in 9 Tagen, in 3 Wochen über den Atlantik gefahren nach Guadeloupe. Und es war toll, weil wir konnten Weihnachten feiern an Bord. Und ich habe Weihnachten mit den Matrosen unter Deck Karaoke gesungen.
Oh, toll.
Und ich konnte das Manuskript bei meiner Ankunft dann tatsächlich versenden. Also alles gut.
Hast du darüber geschrieben oder wirst du darüber schreiben? Oder?
Ja, wahrscheinlich jetzt in meinem nächsten.
Ah ja, okay. Weil es ist ja ein ideales Romansetting eigentlich.
Total. Also, Kammerspiel, ne? Ja. Da ist alles drin.
Jetzt haben wir von allen gehört, dass Sie immer wieder von Fernweh oder Heimweh getrieben werden. Was hat euch denn in Hamburg jetzt hier quasi bleiben lassen? Also es gibt natürlich die Familie, wie auch immer. Gibt es aber auch noch andere Umstände, weil ihr möglicherweise sagt, auch für die berufliche Seite ist Hamburg einfach fantastisch?
Also für mich war es einwandfrei der Job. Einen solchen Job hätte ich nirgendwo anders mehr finden können.
Ja.
Ich habe so viel von der Welt zu sehen gekriegt. Ich war, glaube ich, schätzungsweise in 95 Ländern und zwar nie in den Hotel-Badestränden und so, sondern immer so unterwegs wie Mrs. Livingstone, Abenteuer und Unvorhersehbares, und das hat mir ziemlich gut entsprochen.
Ja.
Das fand ich wirklich toll. Und dass ich eine Redaktion hatte, die mich das halt auch machen lassen und mich dafür bezahlt hat, das fand ich natürlich ganz besonders wunderbar.
Till.
Ich bin tatsächlich, also ähnlich bei mir wie bei Angelika, ich bin nur nicht ganz so glamourös. Ich bin tatsächlich zum Arbeiten nach Hamburg gekommen. Also ich habe in meiner Journalistenausbildung den Schwerpunkt auf, obwohl ich Ü-Wagen-Reporter war, auf Zeitschriftenjournalismus gelegt. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, war völlig klar, es gibt in Deutschland, das war 1996, 97, 98, einen Ort, an dem man Zeitschriftenjournalismus machen kann, und das ist Hamburg. Und darum habe ich da auch meine Frau, die auch Zeitschriftenjournalistin geworden war, auch kennengelernt. Das heißt, wir sind wirklich wie Ende der 90er ganz viele Menschen aus wirtschaftlichen Gründen. Ich sage es jetzt wirklich bei allem Respekt und bei aller Liebe. Man wäre als sonsten als Berliner nicht auf die Idee gekommen, Ende der 90er Jahre, als das in wirklich die interessanteste Stadt Deutschlands war, man wäre da nicht weggegangen, wenn man nicht wirklich eine wirtschaftliche Perspektive gesucht hat. Und die haben wir in Hamburg gefunden. Das war der Grund. Und was ich dann aber im nächsten Zug gefunden habe in Hamburg, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben und als ich auch angefangen habe, mich mit anderen AutorInnen und so weiter zu vernetzen. Ich habe hier, dann würde ich schon sagen, so im Kleinen und auch so im Mittleren, so eine sehr angenehme und, wie ich finde, auch offene und ja, so ein bisschen fließende und eben nicht so großstädtisch überdrehte, sondern sehr kreative, aber doch irgendwie auch behagliche Literaturszene vorgefunden.
Maiken, warum hast du hier Anker gesetzt?
Also ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, wenn ich nicht auf dem Schiff war, und ich hatte von daher auch noch meine Mutter hier. Mein Vater war ja immer noch auf See, und ich bin dann mit 30 nach Hamburg zurückgekehrt, nach meiner Frankreich-Zeit, weil ich anfangen musste, mal Geld zu verdienen. Und meine Mama hat dann einfach auch auf meine Tochter aufgepasst. Ich war junge, alleinerziehende Mutter. Ich bin sehr jung Mutter geworden, und zum Arbeiten brauchte ich einfach auch jemanden, der mich dabei unterstützt, und das war meine Mama. Ja, und deswegen bin ich nach Hamburg zurückgegangen. Aber was, Till, was du gerade gesagt hast, das kann ich total gut verstehen. Das war nämlich bei mir auch einen Tick früher, Mitte der 90er Jahre, und ich bin auch tatsächlich hierher gekommen, weil ich Lust hatte, journalistisch zu arbeiten. Ich bin ja eigentlich Übersetzerin, Dolmetscherin, aber ich mochte das irgendwie auch nicht, immer nur das zu wiederholen, was andere sagten. Irgendwie wollte ich selber was sagen. Und dann habe ich mir gedacht, versuche ich mal beim NDR. Und das war tatsächlich super, weil das war eine großartige Zeit, und ich habe es auch nie bereut, beim NDR gelandet zu sein. Das ist echt irgendwie ein tolles Unternehmen, bin ich auch heute noch gern. Und diese Kombi, so, ne, Hamburg, natürlich auch Familie, aber eben auch ein guter Job, das ist ja unschlagbar, es ist echt Jackpot, es ist großes Glück auch, finde ich, immer noch in
Absolut,
Hamburg zu sein.
Ja, ja.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier- oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Jetzt seid ihr alle drei über das journalistische Geschichten erzählen zum Buchschreiben gekommen. Als ich Mitte
ich
dann
nicht.
Warum nicht? Sag nochmal.
Ich habe vorher schon geschrieben.
Du hast ja vorher schon.
Ich habe aus der Not, weil ich davon nicht leben konnte, ich dachte, ich muss ja noch irgendwas machen. Und dann habe ich halt erst das mit den Sprachen und dann das andere gemacht. Aber ich habe vorher schon geschrieben.
Dann nehme ich dich jetzt mal aus diesem Bild raus, was ich kennengelernt habe, als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin und journalistisch gearbeitet habe. Da hatte jeder, also vielleicht auch nur jeder Zweite, den Wunsch und die Idee, ein Buch oder ein Drehbuch zu schreiben. Es gab zwei, drei Zeitungsredakteurinnen, die sehr erfolgreiche Drehbücher, die Komödien der 90er entstammten, sehr viel hier aus Hamburg. Warum, also die meisten haben nie ein Buch geschrieben, die ich damals kennengelernt habe. Was hat euch dann quasi so den letzten Kick gegeben? Oder auch bei Maiken möglicherweise so aus der Null heraus sozusagen zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und schreibe, also ich versuche mich gar nicht an einem kurzen Text, sondern es geht gleich um ein Buch.
Ja, sagt ihr doch erstmal.
Angelika.
Ich kann sagen, ich habe das gar nicht so freiwillig gemacht mit dem Buchschreiben. Weil ich bin auch gar nicht so freiwillig nach Hamburg gegangen. Mir ist der Job angeboten worden.
Ein Leben voller Zwänge.
Mir ist der Job angeboten worden. Und damals war ich noch verheiratet und mein Ex-Mann, ich war mit einem amerikanischen Philosophen verheiratet, der hatte von der Münchner Uni die Schnauze voll. Und war deshalb damit einverstanden, dass wir beide nach Hamburg gehen. Mhm. Und hier hatte ich dann den Job bei Brigitte und da war, weil ich vorher auch schon auf der Weltfrauenkonferenz in Mexiko war oder so, haben dann die Kollegen gesagt, du hast doch einen Überblick, mach doch mal ein Buch über den Stand der Gleichberechtigung. Und dann habe ich mich hingesetzt und Stoff gesammelt und habe das neben meinem Job gemacht und fand, das muss ich nicht so oft wieder haben, so an den Schreibtisch gefesselt, Tag und Nacht. Und es ist ja ein einsamer Job, wenn man so am Schreibtisch sitzt und vor sich hinschreibt.
Ja.
Und dass dann alle einverstanden waren, das hat mich sehr überrascht und gefreut. Und dann kam noch was ganz Komisches dazu. Dann sollte ich auch, weil ich immer zuständig war für die Mühseligen und Beladenen, ist das Thema sexueller Missbrauch von Kindern an mir hängen geblieben. Mhm. Und zwar, weil ich mal auf die Schnapsidee gekommen bin, Alice Miller, die Schweizer Psychoanalytikerin, zu fragen, ob sie nicht für die Brigitte einen Text schreiben will. Und das hat sie dann gemacht und da ist ein so riesiges Echo draufgekommen von Betroffenen. Also so die sprichwörtlichen Waschkörbe voll Leserpost sind da gekommen. Und dann ist es wieder, Angelika, du bist doch in dem Thema drin, mach doch ein Buch draus. So ist das gekommen. Da habe ich mir aber gedacht, das mache ich nie wieder.
Ja.
Und meine liebste Form sind die großen Reportagen. Da, wo ich so auch vieles reinstecken kann, was man sonst so als Medienteilnehmer irgendwie nicht mitkriegt, was in Ländern so los ist, ob es sich um Kinderrechte oder Umwelt oder Frauen oder Armutsbekämpfung oder sowas handelt. Das habe ich mit großem Interesse und großem Einsatz gemacht.
Ja, Till, wie war der Lauf zum ersten Buch?
Bei mir war es anders. Also ich habe tatsächlich auch nicht in den 90er Jahren so dieses Buch in der Schublade gehabt oder so. Ich weiß aber, was du meinst. Es gibt ja diese Redewendung, alle Journalistinnen haben irgendwie ein Buch in der Schublade und da sollte es auch bleiben. Das hat mich auch, ich habe schnell auch gedacht, ja Gott, das muss jetzt nicht auch noch sein. Und vor allem, das überlappt sich auch mit dem, was Angelika, was du erzählt hast. Ich bin nach Hamburg gekommen in voller Überzeugung, um für Brigitte zu arbeiten. Und ich fand die Arbeit noch in den 90er Jahren, weil wir natürlich auch noch gezehrt haben von den gesellschaftlichen Veränderungen, die deine Generation von Autorinnen und Redakteurinnen begleitet und ja aber auch vorangetrieben haben. Und mein Thema war wirklich dieses, wie spiegeln sich gesellschaftliche Umbrüche, gesellschaftliche Machtstrukturen in Partnerschaften, in Psychologie? Und Brigitte war die einzige Möglichkeit, über sowas zu schreiben. Und ich war davon komplett erfüllt. Also das hat wirklich, wäre nicht auf die Idee gekommen, nebenbei noch was anderes zu machen. Ich habe mich dann aber selbstständig gemacht, nachdem mein erster Sohn geboren worden ist. Ich habe nur einen Sohn bisher.
Ich meinte gerade auf.
Ich meinte mein erstes Kind. Ich habe noch eine Tochter. Und habe dann nach 10 Jahren Freiberuflichkeit ungefähr, so 2013, 14, gemerkt, oh, das wird echt schwierig als Journalist so von Stück zu Stück. Ich gehe wieder los und sage, möchtet ihr das, möchtet ihr jenes? ich war ja auch, wir sehen, was in der Branche los ist, in der Printbranche vor allem. Das war klar, diese Perspektive wird so ein bisschen enger. Und ich habe dann umgekehrt gedacht, es wäre gut, wenn ich als wirtschaftliches Standbein, es hört sich so an, als würde ich alles nur aus wirtschaftlichen Gründen machen, wenn ich das nochmal richtig versuche mit dem Bücherschreiben. Und es war zumindest eine kalkulierte Entscheidung, mit dem Krimischreiben anzufangen. Weil wenn man ein bisschen einen bekannten Namen aus der Zeitschriftenwelt hatte, so in den frühen 2000ern, 2010ern, dann war es möglich zu sagen, guck mal Leute, und jetzt glaube ich, schreibe ich mal einen Krimi und einen Verlag dafür zu interessieren. Und dass daraus dann eine, ja, ich hatte immer diesen Traum, aber es wäre für mich auch okay gewesen, wenn es ein Traum, so ein Kindheitstraum. Ich war jemand, der auf dem Sofa saß und selbstgeschriebene Geschichten der Familie vorgelesen hat mit 5, 6, 7, 8. Das hätte aber auch für mich, glaube ich, gereicht, wenn es dabei geblieben wäre. Aber es war letztendlich eine Vernunftentscheidung für mich vor 10 Jahren, das zu versuchen. Jetzt bin ich wieder an einem anderen Punkt, aber so kam ich dazu.
Ja. Bildet tatsächlich so ein Buchvertrag, wenn man denn auch einigermaßen erfolgreich ist, bildet das gleichzeitig auch nicht nur künstlerische, sondern einfach auch eine finanzielle Freiheit ab? Man hat ja, also man liest ja immer nur von diesen Millionären und also Joan K. Rowling ist Milliardärin geworden. Da an diesem schiefen Bild können wir, glaube ich, jetzt auch mal arbeiten.
Also wenn ich ganz kurz darauf antworten kann, ich möchte den Kollegen da, möchte nicht das Thema setzen, aber es ist für mich jetzt schon auch eine Erfahrung nach 10 Jahren. Also ich bekomme, würde ich sagen, gute Vorschüsse, so was im Branchenvergleich. Und trotzdem bedeutet das, dass es nicht unbedingt realistisch bemessen ist. Also wenn ich Glück habe, ich habe teilweise, für mich ist ein sehr guter Vorschuss, wenn ich wirklich mal über eine längere Zeit dann, weiß ich nicht, sowas wie, ganz offen gesprochen, ein paar tausend Euro im Monat brutto habe. Mhm. Aber im Grunde
genommen.
Und
längere Zeit heißt dann ein Jahr oder ein halbes Jahr?
Ein Jahr ist, das habe ich auch mal geschafft, aber das war wirklich was Besonderes. Es ist dann eher ein halbes Jahr und das heißt, du musst es die ganze Zeit eigentlich, wenn man eben jetzt nicht zu den Top 0,5% gehört, muss man es schon oft so ein bisschen querfinanzieren. Wiederum klar oder eigentlich fast immer.
Der Kaufmann in mir würde jetzt sagen, Till, du müsstest ja zumindest so lange davon leben können, wie du das Buch produzierst, Maiken. Du bist monatelang auf dem Schiff unterwegs, wie auch immer. Wie ist das denn bei dir? Ungeachtet, dass wir ja wissen, dass der NDR vor allen Dingen den Kühlschrank voll macht oder dir eine Stabilität gibt.
Ja, ich finde es immer ganz schwer, mich zu entscheiden, was ich denn jetzt will, weil jetzt mal ganz ungeachtet von Geld. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, Schreiben ist ein einsames Geschäft. Du hast das, glaube ich, gesagt, Angelika. Und umgekehrt, wenn ich beim NDR bin, bin ich total im Team. Und eigentlich mag ich beides. Für mich ist das immer so Yin und Yang. Also ich mag gerne so dieses Roulette-Spiel beim Schreiben. Wird es diesmal irgendwie ein Mega-Erfolg oder wird es der totale Flop? Das finde ich auch immer ganz spannend. Und überhaupt, wie fühle ich mich dabei und was ist das für ein Stoff und so? Und wie fühle ich mich völlig allein damit zu sein? Und dann aber eben auf der anderen Seite die Sicherheit zu haben und das Team und die Kollegen, die auch sowas wie Freunde geworden sind. Und ich kann das gar nicht sagen. Manchmal denke ich, es ist zu viel, was ich mache, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es gehört irgendwie beides für mich dazu.
Ja.
Also ich hatte ja das große Glück, dass ich beides hatte. Ich war fest angestellt bei der Brigitte und hatte aber den Freiraum, hatte keine Anwesenheitspflicht in der Redaktion, konnte, wenn mir nichts am Schreibtisch zu Hause nichts mehr eingefallen ist, mich aufs Fahrrad schwingen und in die Redaktion fahren und dort mit den Kolleginnen sprechen oder aber eben auch im Garten Unkraut zupfen oder so. Und deshalb war das für mich also optimal. Allein zu Hause, aber gleichzeitig auch im Team.
Ist denn die journalistische Arbeit eine andere gewesen, wenn ich mir jetzt die persönliche Situation beim Schreiben vorstelle, als beim Bücherschreiben? Also Bücherschreiben ist auch eine journalistische Arbeit. Aber wenn du jetzt eine Reportage geschrieben hast, sah dann die Arbeit anders aus?
Also ich hatte ja vorher meinen Stoff und konnte dann auch, weil das häufig in ganz abgelegenen Weltgebieten war, nicht einfach dann ans Telefon gehen und sagen, habe ich das richtig verstanden? Wie war das nochmal? Oder wie schreibt sich der Name nochmal? Und so, das konnte ich nicht machen. Ich musste alles, darum war ich, sobald ich irgendwie unterwegs war, unter Strom. Und das hat sich erst wieder gelegt, wenn ich dann zu Hause nach 3 Wochen oder 4 Wochen oder so am Schreibtisch saß. Und da war dann die Panik, kriege ich das jetzt auch alles so hin, wie es in meinem Hinterkopf ist? Und mache ich mich verständlich und finden das die Leute auch interessant genug? Ich hatte eine Kindheitsfreundin namens Monika. Da habe ich mir immer so vorgestellt, der muss ich das erklären, warum ich das so spannend finde und warum das wichtig ist und so. Und ich glaube, viele von uns brauchen so eine innere Figur, der sie das erstmal verklickern, warum das ein tolles Thema ist.
Ja, ja. Till, hast du eine feste Werkbank? Also klar, es gibt einen Laptop, aber gibt es so einen Schreibraum oder gibt es einen wiederkehrenden Ort, wo du schreibst?
Also seit der Pandemie nicht mehr. Ich hatte eigentlich die letzten 12, 13 Jahre einen Büroraum, den ich dann aber irgendwann gekündigt habe, weil ich dachte, mein Sohn zieht aus. Mein Sohn ist dann auch ausgezogen, aber ist nach einem Jahr wiedergekommen. Und dann habe ich das Arbeitszimmer, was ja eigentlich doch sein Zimmer irgendwie war, ich habe ein großes Herz, wieder verloren. Und seitdem, seit einem guten Jahr, arbeite ich so wirklich ja mal am Esstisch, mal auf der Bettkante, mal bei einer befreundeten Autorin, mal in der Stabi und bin eigentlich, finde ich es ganz schön, weil es mich, ihr habt es beide schon gesagt, also das ist ein einsames Geschäft und es ist vor allem auch ein, es ist räumlich auch oft so, dass man sehr beschränkt ist auf, dass man sieht immer das Gleiche. Routinen und so sind auch wichtig. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also mir fällt diese Abwechslung leicht und mir macht es Freude und mein Sohn schickt sich jetzt an, vielleicht doch wieder auszuziehen. Und ich glaube, ich will das Arbeitszimmer gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin zwar jetzt nicht so ein Kaffeeschreiber, aber ich klapp gerne so, wenn die Kinder weg sind und meine Frau angefangen hat zu arbeiten, dann klappe ich gerne am unabgedeckten Frühstückstisch den Laptop auf und denke, na, überliste mich so ein bisschen selbst, weil es ist ja schon immer so oft bei mir jedenfalls so ein Angang, ach, gelingt es mir jetzt, wie wird jetzt dieses Kapitel und eigentlich ist schwer, und dann denke ich, fang doch einfach ein bisschen an und im Idealfall sehe ich dann 3 Stunden später, oh, die Milch hätte mal in den Kühlschrank gemusst oder so. Also ja, eigentlich finde ich so dieses Unfeierliche, sich selbst überlisten und flexibel bleiben, finde ich eigentlich ganz schön und wichtig, muss ich sagen.
Das hört sich so ein bisschen beiläufig bei Till an, Maiken. Wie ist das bei dir? Schreibst du in so Blöcken von 8 Stunden oder so oder auch gerne mal so kurz ins Handy was rein? Axel Milberg erzählte mir mal, dass er eines seiner Bücher im Flieger und im Taxi zu großen Teilen geschrieben hat. Das habe ich null verstanden, weil es physikalisch fand ich
das
schwierig.
Ist schon Next Level, das habe ich tatsächlich auch gemacht mit einem meiner Romane Charlottenburg, den ich unter dem Pseudonym geschrieben habe. Den habe ich während meiner Weltreise geschrieben vor 5 Jahren oder 4 Jahren, also vor der Pandemie. Dann habe ich komplett nur im Flieger, auf Flughäfen, in Reisebussen in Asien und in Zügen geschrieben.
Okay.
Es blieb mir auch gar nichts anderes übrig, es war gar nicht so geplant, aber ich hatte eine Abgabefrist, ich war auf Reisen und dann dachte ich, komm, mache ich das unterwegs. Und seitdem habe ich so festgestellt, das passt für mich am besten. Das ist auch wirklich die ideale Art für mich zu arbeiten. Ich habe ja vorher in Hamburg immer festgelebt, solange meine Tochter auch noch zu Hause gewohnt hat. Und da hatte ich dann auch, wie du, Till, einen Schreibtisch. Und da ist mir irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. Ja, und jetzt bin ich wirklich am glücklichsten, wenn ich in Verkehrsmitteln bin. Und manchmal, wenn ich eben lange Strecken in Hamburg bin und nicht reise, dann nehme ich meinen Laptop tatsächlich in die S-Bahn oder in die U-Bahn. Nur damit ich dieses Gefühl von unterwegs habe. Okay. Weil wenn das an mir so an der Seite, durch die Scheibe vorbeizieht, dann könnte ich echt so loslegen. Die Leute gucken mich mal komisch an, weil dann sitze ich da und sehe aus, als hätte ich es wahnsinnig eilig, aber es ist dann tatsächlich, es sind dann die Wörter, die dann mit dem Rhythmus des Verkehrsmittels, in dem ich sitze, herausströmen.
Darf ich eine handwerkliche Frage kurz
stellen? Unbedingt.
Und hast du dann noch ein tatsächliches Notizbuch daneben oder hast du alles im Rechner organisiert?
Gute Frage, das frage ich andere Autoren auch immer. Ich habe immer noch ein Notizbuch.
Ja, ich auch.
Ich liebe das.
Hast du auch
ich
mal alles?
Ich liebe das, das ist so haptisch und das ist so
oder
schön.
Man muss die,
und zwar das goldene Notizbuch von der Brigitte.
Ach, tatsächlich?
Das haben mir die Kolleginnen immer ohne Kalendereintrag gegeben.
Oh.
Und das hatte ich immer dabei. Und das war vor allem in muslimischen Ländern so richtig toll, weil man da überhaupt nicht ernst genommen wird. Mhm. Und darum bin ich auch lieber mit einer Fotografin gereist als mit einem Fotografen, weil zwei Frauen, die eine hat einen Fotoapparat und die andere so ein komisches goldenes Notizbuch, werden überhaupt nicht ernst genommen. Und dadurch kann man sich viel freier bewegen. Habe ich gelernt.
Ich liebe es auch tatsächlich mit der Hand zu schreiben, weil ich liebe Handschriften und ich habe das Gefühl, dass mir mehr Ideen kommen oder bessere Ideen, wenn sie vom Kopf in die Hand und durch die Hand auf das Papier kommen. Das ist so eine sinnliche Erfahrung.
Also ich hätte keine sinnliche Erfahrung mit meiner Handschrift. Ich würde meine Notizen schon Stunden später nicht mehr lesen können. Habt ihr alle gelernt, so schön zu schreiben?
Soll ich dir mal meine Handschrift zeigen?
Das Problem ist, dass die Hörerinnen das jetzt nicht sehen können, aber du kannst ja mal eine Probe können wir ja bei Instagram dann reinstellen. Wir gucken uns jetzt alle gemeinsam, starren wir auf die Schrift. Oh, ja gut, Zahlen, ja. Das ist doch schön, das ist ja quasi wie Plakatschrift, also zumindest die Zahlen.
Ja, Till, doch, die ist sehr,
du hast es gerade in der Hand.
Die ist sehr verschlungen, die ist sehr... Die ist fast malerisch.
Ja,
und tatsächlich
schön.
Aber auch, ich würde sagen, der Vorteil ist, ich glaube dir sofort, weil deine Buchstaben eigentlich sehr deutlich sind, dass du sie selbst sehr gut lesen kannst. Sie ist aber für Außenstehende nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln.
Ist ja auch nicht dafür gedacht.
Aber du könntest du wirst nie arbeitslos, weil ich würde dir eine hervorragende Zukunft als Geburtstagskartenschreiberin
geben. Ja, oder Speisekartenschreiberin für Restaurants.
Ja, oder, ganz toll.
Aber Lars, übrigens geht mir das genauso mit meiner Handschrift. Und ich habe im Gegensatz... Es
haben ganze Interviews zur Hälfte nur gefehlt bei mir, weil ich nicht mehr wusste, was ich aufgeschrieben habe.
Im Gegensatz zu dir, Angelika, habe ich oft dann doch, ich weiß nicht, so habe ich es bei dir rausgehört, wobei, vielleicht hast du auch so ein bisschen davon erzählt, dass es doch auch schwierig ist. Ich habe, wenn ich von einer Reise zurückkam, mich oft wirklich vor dem Aufschreiben gedrückt, weil ich immer so gedacht, diesen Moment, wo man sich dann einfach eingestehen muss, dass man allem, was man erlebt und gesehen hat, ja dann doch nicht gerecht werden kann. Diesen Moment habe ich immer hinausgezögert, aber ich wusste, ich kann ihn nicht zu weit rauszögern, weil nach zwei Wochen oder so kann ich meine Notizen nicht mehr einwandfrei lesen.
Ist auch, ich habe so eine große Kiste mit diesen goldenen Notizbüchern zu Hause. Und wenn ich da heute eins aufschlage, ich habe keine Ahnung, wo hat das stattgefunden, wann war das, worum ging es da eigentlich, wer ist das überhaupt?
Ohne den Kontext des Augenblicks
ja,
ist das
geht gar nicht. Aber ich habe beim Schreiben mir immer gedacht, nein, ich höre gern Menschen zu, wenn die Geschichten erzählen. Und da gibt's welche, die ganz langweilig erzählen. So, erst gingen wir zum Bahnhof und dann war der Zug zu spät und dann so. Und dann denke ich mir, was sind Geschichten, bei denen ich zuerst aufmerksam werde? Solche, wenn es ist, stellt euch vor, was mir unterwegs passiert ist. Mhm. Und so habe ich mir gedacht, so muss ich auch mit großen Geschichten anfangen. Stellt euch vor, was da los ist.
Hat sich die Art und Weise zu schreiben für euch geändert? Wir gehören ja alle der Generation an, wo man nicht nur eine schöne Handschrift, also bei dir ist geblieben, Maiken, sondern auch noch eine Schreibmaschine. Wir wissen alle, was eine Schreibmaschine ist. Viele werden das jetzt hektisch googeln.
Nee, ich nicht.
Echt nicht?
Nee, ich habe nie auf einer Schreibmaschine geschrieben.
Doch, ich schon.
Ich, hatte
also ich weiß
sehr,
auch noch, was Tippex ist und so weiter. Also das googeln jetzt mal alle. Till, hast du auf der Schreibmaschine geschrieben?
Ich habe, weil ich schon zu Schulzeiten Journalist werden wollte, ich habe vorm Abitur in der Volkshochschule einen 10-Finger-Schreibmaschinen-Kurs gemacht, was das größte Geschenk ist, ehrlich gesagt, mehr als meine beiden Ausbildungen, was ich mir selber gemacht habe. Mhm. Und als ich dann nach München auf die Journalistenschule kam, 1988, war ich doch außerordentlich erstaunt, dass im Klassenzimmer an jedem Arbeitsplatz eine mechanische Schreibmaschine stand. Eine mechanische. Mhm. Und da haben einige doch auch ein bisschen dumm aus der Wäsche geschuckt, aber ich hatte es in der Volkshochschule Zehlendorf gelernt, wo man ja auch wirklich die kleinen Finger trainieren muss. Und ich bin bis heute wirklich total froh. Also ich kann auch zum Beispiel Interviews da bin ich nicht auf meine Handschrift angewiesen, sondern das ist wirklich das, ich habe nie wieder eine Sofern, das war die letzte wirklich vernünftige Entscheidung, die ich getroffen habe, war mit 17 in diesen Schreibmaschinenkurs zu gehen.
Eine weitere Weiterentwicklung ist ja dann das Besprechen auf digitale Tonspuren. Angelika, hast du so ein Diktiergerät mal mit dir gehabt? Oder waren es wirklich immer die goldenen Bücher der Brigitte?
Also vorher war ich ja beim Bayerischen Rundfunk, beim Hörfunk. Mhm. Da habe ich schon immer gehadert mit dem Mikrofon, bis das immer die ganze Apparatur da funktioniert hat. Und dann war das damals ja noch das schwere Uhr-Report mit den Spulen und das alles. Ganz furchtbar. Und da war ich so froh, als ich auf die goldenen Notizbücher umsteigen konnte. Ja. Und seither nie wieder mit Mikrofon.
Ich habe manchmal so Momente, wo ich dann so Auto fahre und dann plötzlich denke ich, oh mein Gott, das ist genial. Und dann nehme ich mein Telefon und mache die Diktierfunktion an. Aber schon in dem Moment, wo ich mich dann selber reden höre, also komme ich mir vor, ich wäre wie in so einer Agentenfilmparodie, wenn ich dann so sage, Donnerstag, 18 Uhr, Idee für eine Kurzgeschichte. Dann räusle ich mich und dann... Und wenn ich es mir dann 3 Tage später anhöre, jede Notiz hat irgendwie noch was. Und dann merke ich, da erinnere ich mich, was war eigentlich das Tolle daran? Da ist noch ein Wort, was zum Leuchten bringt. Aber wenn ich meine eigene Stimme auf dem Diktiergerät höre, dann denke ich nur, was ist das denn für ein Quatsch? Hat mir noch nie irgendwas gebracht.
Kommen wir mal vom eigenen Schreibprozess hin zur Stadt, die uns alle umgibt, nämlich Hamburg. Welche literarischen Werke würden euch denn einfallen, die Hamburg am besten beschreiben, treffen, außerhalb eurer eigenen Werke? Gibt's so einen Hamburg-Roman oder wie auch immer, wo ihr sagt, das müsste man gelesen haben?
Also ich habe jetzt gerade ja den letzten Roman von Jasmin Ramadan gelesen. Also ich habe eure beiden letztens, ich wusste nicht, Angelika, dass du dabei sein würdest. Vielleicht müssen wir es kurz erklären. Ursprünglich war Jasmin Ramadan vorgesehen. Mhm. Darum habe ich mich eben mit den Werken beschäftigt. Und ich finde, das ist wirklich ein schöner Hamburg-Roman, Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen ist ein toller Hamburg-Roman. Ja, ne? Also ein toller Hamburg-Gegenwarts-Roman, würde ich auch sagen. Ja, absolut, finde ich auch.
Also mich hat ein Buch wirklich schwer, schwer beeindruckt. Das ist aber, glaube ich, schon einige Jahre alt. Und zwar Deichbruch. Wo es um die große Sturmflut von 1962 ging. Und da ist so plastisch beschrieben, wie das in dieser Nacht mit dieser Sturmflut in Wilhelmsburg war und wie das ist, wenn da ganze Bäume an einem vorbeirauschen und Zäune und Türen und wie diese Häuser zusammenbrechen oder so. Wow, so als Gebirgskind kann man sich das kaum vorstellen, was Wasser so an einem schönen Tag wirkt, ja, die Elbe wirklich nett und harmlos, aber da sich das vorzustellen und das dann auch in einem Buch so plastisch dargestellt zu finden, das hat mich wirklich beeindruckt.
Von wem ist das?
Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, es heißt Deichbruch.
Deichbruch.
Das finden wir bestimmt.
Interessiert mich sofort.
Kirsten Boje hat auch einen Jugendroman geschrieben über diese Nächte 1962, den fand ich auch schön beeindruckend.
Jetzt haben wir neuere und ältere Literatur. Wie sind wir denn insgesamt hier so aufgestellt? Also bei aller hanseatischen Zurückhaltung habe ich das Empfinden, dass in vielen Disziplinen Hamburg immer sehr gerne ein bisschen mehr sein möchte, als es tatsächlich darstellt. Mhm. Also wir wollen eine Active City sein und am Ende ist selbst der Fußball als populärste Sportart bis vor ein paar Wochen zweitklassig gewesen. Wir wollen irgendwie Tourismuspunkt sein und eigentlich wollen es die Hamburgerinnen und Hamburger dann wieder nicht. Wie sind wir denn so als Literatur Tourstadt aufgestellt? Fühlt ihr euch wohl mit euren Kolleginnen und Kollegen?
Darf ich ganz kurz da mal einhaken als Hamburgerin und sagen, ich sehe das leider genau andersrum. Weil ich bin als Hamburgerin wirklich so aufgewachsen mit hanseatischem Understatement. Mhm. Mehr sein als Schein. Ja, nicht das raushängen lassen, was man kann oder was man hat. Immer ein bisschen tiefer stapeln. Und das ist für mich so urhamburgisch. Und das, finde ich, zeichnet Hamburg noch heute aus.
Und gleichzeitig sagt ein bekannter Radiosender in dieser Stadt die schönste Stadt der Welt jeden Morgen. Natürlich hat man die Hamburgerinnen und Hamburger so mit roten Hosen, Goldmanschetten und eben Understatement irgendwie im ersten Blick. Aber die Wahrheit ist ja tatsächlich, dass es zumindest auch häufig von der Politik aus so ein bisschen das Bestreben gibt, immer, es war mal über viele Jahre so ein Ellenbogenwettstreit mit Berlin, den konnte man in vielen Bereichen gar nicht gewinnen. Aber wie ist es denn mit der Literatur? Wie sind wir denn so deutschlandweit aufgestellt?
Also ich, von außen kommend, staune. Also ich habe lange gebraucht, bis ich begriffen habe, was Geschichte eigentlich ausmacht. So dieses, was man schön findet, was einem schmeckt, worüber man lacht, was man ernst nimmt und all sowas. Und dass sich das von Süden nach Norden doch sehr deutlich unterscheidet. Ich konnte früher kaum glauben, dass in so einem kleinen Land wie Deutschland solche Mentalitätsunterschiede da sind. Aber was mich jetzt in den letzten Jahren sehr beschäftigt ist, also ich habe erst kürzlich wieder ein Buch in die Hand genommen, das heißt Hanseaten, wo so diese vornehmen Familien so dargestellt sind mit ihrem wirtschaftlichen Hintergrund und was sie als Mäzene alles geleistet haben. Und dann habe ich mir diese dreiteilige Dokumentation angesehen. Wir waren das dunkle Herz der Stadt über den Untergang der Gängeviertel.
Ja.
Und wenn man diesen Film sieht und das sieht, unter welchen Umständen da große Teile der Bevölkerung gehaust haben, ohne dass sich irgendjemand drum kümmert. Und das ist da gab es dann so Notizen vom Senat, wo der Senat sagte, das Gesindel braucht kein fließendes Wasser. Und solche Geschichten, da denke ich mal, Wahnsinn. Das sind zwei so, also wie Rot und Schwarz oder Gold und Silber oder Tag und Nacht, so unterschiedliche Versionen von Geschichte, die, das muss man erstmal zusammenbringen, dass das alles eine Stadt ist.
Aber du wolltest ja wissen, wie wir jetzt sozusagen literarisch aufgestellt sind, ne, in Hamburg. Ich finde eigentlich wirklich ganz gut. Wir haben tolle Festivals. Wir haben viele Menschen, die sich sehr engagieren für Literatur. Die Buchläden sind gut besucht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Hamburg steht ganz gut da.
Heute ja, man kann viel erleben hier. Ja, interessante Sachen.
Ja, also so dieses Wer steht wie da, ich fürchte ich vielleicht auch als zugereister Berliner nicht diesen Teamgeist. Also ich habe auch nicht so ein Wir-Gefühl, was Hamburg angeht. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mich eigentlich bis zu einem gewissen Punkt in dieser Vereinzelung und Zurückgezogenheit des Schreibens sehr wohlfühle und das auch ein Grund ist, warum ich mich für diesen Beruf oder diesen Fokus entschieden habe. Für mich ist es eher ein Angang, mich zu versuchen, einer Szene anzuschließen oder mich anderen Leuten zu vernetzen. Und aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, dass es mir zumindest in Hamburg sehr leicht gefallen ist. Ich habe spät angefangen, Bücher zu schreiben. Da war ich schon Anfang, Mitte 40, als ich wirklich ernsthaft angefangen habe, erst Kriminalromane und dann unterhaltungsliterarische Unterhaltungsromane zu schreiben. Und beide Male ist es mir sehr leicht gefallen, mit KrimiautorInnen in Hamburg und dann auch mit so einer Lose, sich um bestimmte Orte oder bestimmte Ereignisse immer wieder in wechselnden Besetzungen treffenden Literaturszene, da irgendwie sich so ein bisschen als Teil davon zu fühlen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und da habe ich auch oft so von KollegInnen aus Berlin gehört, dass es in Berlin ganz anders ist, weil es noch mal viel fragmentarisierter ist und natürlich auch noch größer und weil auch noch so ein bisschen so ein harter, ruppiger, zu cool für diese Welt Hauptstadt-Vibe dazukommt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst als jemand, der eigentlich normalerweise in der Vereinzelung aufblüht, habe ich in Hamburg sehr stark von einer Lebendigkeit dieser Literaturszene profitiert. Und ich habe den Eindruck, die könnte sicherlich noch durchlässiger und offener und noch diverser sein, wie eigentlich alle Kulturszenen. Aber das, was du sagst, Maiken, stimmt auf alle Fälle. Also es gibt wirklich tolle Leute in Hamburg, die sich super engagieren und die für alle möglichen Menschen ganz viel möglich machen.
Ausgerechnet in diesem Jahr pausiert das Haberfront Festival. Also es wirkt für mich ein bisschen von außen so, als würde ein Paar kommunizieren, wir machen jetzt mal eine Pause. Und dann weiß man ganz häufig, die kommen eh nicht mehr zusammen. Also ich bin grundlegend Optimist, aber ich glaube fast nicht daran, dass es wiederkommt. Betrifft euch das in irgendeiner Form? Seid ihr mal Teil des Haberfront gewesen oder nur Kartenkäuferin und im Publikum sitzend?
Also ich glaube, von der Atmosphäre her betrifft es einen, einfach weil es auch so ein Thema ist und weil es, genau wie du sagst, man fragt sich, ob es ein Menetekel eines vielleicht sich ankündigenden Mangels oder Verlustes ist oder ob es eine Besinnung und eine Wiedergeburt sich da ankündigt. Und das ist ja eine empfindliche Branche, wo es immer darum geht, wie geht's den BuchhändlerInnen, wie geht's den Verlagen, wie geht's den Festivals und alle, weil einfach alle so ein bisschen immer den Mangel verwalten, guckt man sehr genau auf sowas. Aber habe keinen Einfluss darauf, ich kann nichts daran machen. Und das gehört, finde ich, auch zu diesem Beruf, relativ früh zu gucken, was ist eigentlich das, woran ich wirklich arbeiten kann. Ich kann selber an meinem Text arbeiten, ich kann mich mit anderen vernetzen und austauschen, auf so einer nachbarschaftlichen Ebene fast unter AutorInnen. Aber ob jetzt das Haberforn-Festival stattfindet oder nicht, das am Ende hat es mit mir persönlich ehrlich gesagt wenig zu tun.
Also ich finde es sehr ermutigend, was sich so überall in den Stadtteilen auch abspielt.
Ja, ja.
Da ist ganz viel in Gang gekommen, so Initiativen, ja, die sich um Kunst und Kultur kümmern, Musik und Dichtung und so, wo Lesungen stattfinden,
ja,
und Puppentheater und Konzerte und Kabarett und Kleinkunst überhaupt. Und das finde ich wirklich toll. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das ein richtig guter Nährboden ist, um dann irgendwann auch was Großes zu machen.
Ja, oder eben viele kleine Sachen. Also ich gebe dir total recht, Angelika. Wir haben vor einigen Wochen die Literatur-Altonale zum Beispiel, habe ich erlebt. Einerseits habe ich es als sehr, sehr offen und von den Themen her auch teilweise als sehr groß, aber dann eben doch auch wieder als sehr nachbarschaftlich und sehr, also fast so mikroregional empfunden. Und das finde ich eigentlich auch, das meine ich mit Nachbarschaftsnetzwerken, das finde ich auch wirklich sehr schön.
Auch so südlich der Elbe, und da findet ja unglaublich viel statt.
Ja, das stimmt.
Ich bin da in so einem kleinen Verein drin, der heißt, das war was ich noch vergessen habe vorhin zu sagen, in Moorburger Art. Da findet jeden letzten Sonntag im Monat um 17 Uhr, heißt die Reihe Sonntags um 5. Und das ist dann Kabarett oder Lesungen oder dann auch ganz tolle, ja, klassische Sachen. Der Schimmelreiter zum Beispiel, einmal von einer Schauspielerin ganz allein vorgetragen. Es war atemlose Stille im Raum, und da kommen immer so an die 70, 80 Leute, und das ist wirklich toll. Auf einem ehemaligen Heuboden, da kann man schon sagen.
Es gibt ja auch verschiedene Lesebühnen hier in dieser Stadt. Ja. Das ist ein bisschen wie ein Speed-Dating für den Zuschauer. Es wird ein ganzes oder halbes Kapitel gelesen. Man lernt vielleicht 3, 4, 5 Bücher und die Leute dahinter kennen. Maiken, ist das etwas, was du lebst und erlebst?
Ja, tatsächlich sogar heute.
Okay,
ja,
schön.
Ich bin beim Writers Thursday. Das ist auch eine Berliner Veranstaltung. Die kommt aber ein paar Mal im Jahr nach Hamburg. Und
das fantastische Veranstaltung, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Aber man kommt nur auf Einladung dahin. Deswegen macht es wenig Sinn, jetzt viel Werbung dafür zu machen.
Genau, und da liest jede Autorin, jeder Autor 12 Minuten. Das ist natürlich die Wahnsinnsherausforderung, da die beste Stelle herauszufinden. Und wir dürfen auch nichts dazu sagen. Ihr kennt das ja sicherlich auch aus den Lesungen, die ihr macht, dass ihr da selbst auch drumherum moderiert, verschiedene Textpassagen dann aneinander reiht durch Brückenmoderationen. Und das darfst du da gar nicht. Aber ich freue mich wahnsinnig darauf, freue mich auch darauf, meine Kolleginnen kennenzulernen. Das sind dann Hamburger Autoren, und das wird richtig toll. Also sowas liebe ich.
Ja.
Da kommt man dann auch wieder aus seiner Schreibeinsamkeit heraus.
Angelika, du hast vorhin von dem Hochwasser 1962, von der Sturmflut erzählt, dass es darüber gibt, ja wahrscheinlich mehrere Bücher sogar, festgestellt. Gibt es noch ein unentdecktes Kapitel der Hamburger Geschichte, wo ihr sagt, dann müsste mindestens Sascha Stanisic oder Heinz Strunk oder wer auch immer ein Buch darüber schreiben?
In der Gegenwart auf jeden Fall. Ich meine, gerade das, was wir in den letzten Jahren erleben, ist so rasant an gesellschaftlicher Entwicklung. Da ergeben sich so viele neue Geschichten, ja. Da kannst du aus dem Vollen schöpfen. Was die Vergangenheit anbelangt, gerade jetzt das im Segment historische Romane, da würde ich sagen, da ist alles geschrieben. Also ich habe ja auch mehrere historische Romane speziell über Hamburg geschrieben, und da würde ich sagen, habe ich alles abgedeckt, worüber man hätte schreiben müssen, finde ich. Oder auf jeden Fall, worüber ich hätte schreiben wollen. Aber die Gegenwart, da kannst du total noch aus dem Vollen schöpfen.
Als Zugezogene finde ich eine Krimireihe besonders interessant. Und zwar die über den Inspektor Takeda, ein japanischer Kriminalkommissar, der nach Hamburg versetzt wird und hier mit einer bodenständigen Kollegin zusammenarbeiten muss. Und da sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Bücher erschienen, alle toll erfolgreich. Und ich habe jetzt schon wieder den Namen des Autors vergessen, aber Inspektor Takeda.
Aber das gibt's ja offensichtlich auch erfunden sozusagen. Ne?
Nee, also,
Nein?
ja,
also
schon.
Also gab es den Typen? Nein.
Nein, aber der Autor, der ist in Japan aufgewachsen. Okay. Und von daher kann er auch sehr schön immer so ein bisschen vergleichen hier und dort. Und es spielt in Hamburg, es spielt alles in Hamburg.
Maiken, Entschuldigung, Till?
Ich würde mir erlauben, dir zu widersprechen, Maiken. Ich glaube, dass Hamburg... dass es überfällig ist. Also das betrifft einerseits, die Museen fangen ja an, daran zu arbeiten, aber ich glaube, es wäre auch ein Riesenthema für Literatur. Also ich glaube, die Aufarbeitung der Bedeutung, die der Kolonialismus für Hamburg hatte und dass Hamburg seinen gesamten Reichtum, also das Stadtbild, den Reichtum, die Stadtstruktur als freie und Handelsstadt und so weiter, dem Kolonialismus und allem, was damit zusammenhängt, mittelbar zum Beispiel der Sklaverei zu verdanken hat. Daran arbeiten Historikerinnen und Historiker und es gibt Stadtführungen und Apps, die man sich runterladen kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was man wirklich, das wäre ein Thema, ein Romanthema, ein Kurzgeschichtenthema, was außerordentlich ergiebig sein könnte in den richtigen Händen.
Und das wird uns auch noch lange
aber
begleiten.
Aber ist das nicht schon, das kommt mir total bekannt vor, Kolonialzeitromane über Hamburg. Also.
Maiken, wenn du sagst, aktuelle Geschehnisse, was wär's denn dann? Also, gibt's einen Roman über den G20, der ja jetzt auch eher ein dunkler Punkt in der Hamburger Geschichte
ist? Das wäre zum Beispiel ein super Plot.
Aber es
oder
gibt's
eben
ja von Katrin Sedig ausgezeichnet. 2020 mit dem Hamburger.
Die auch schon Gast hier war im Culture Club. Ja. Und zum Thema Hafenstraße, gibt's da genügend Literatur auch?
Gibt es auch, 80er Jahre. Nein, ich finde, was ja momentan stattfindet, ist diese Fragmentarisierung unserer Gesellschaft, also dass jeder nur noch in seiner Bubble unterwegs ist und dass die einzelnen Gruppen auch voneinander teilweise überhaupt nichts wissen. Und da wäre natürlich total interessant, so eine Parallelmontage zu erzählen. Ne?
Könnte man sicherlich auch. Angelika, ich habe anfangs erwähnt, du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Ja.
Wie lebt es sich denn jetzt mit dem zweiten Kreuz sozusagen?
Ich vergesse immer. Hast du es drunter unter der Bluse oder hast du es?
Nein, es gibt ja da Vorschriften. Also es gibt Vorschriften, wie man das zu tragen hat, und zwar immer über dem Herzen. Und es gibt da eine Gebrauchsanweisung. Es gibt da eine größere Version und eine kleinere Version und eine ganz kleine Version, je nach Bedeutung des Anlasses, zu dem man das tragen kann.
Okay, du hast heute das Große dabei, willst es aber nicht zeigen, nehme ich an.
Ich wollte das nicht. Ich habe mir gedacht, mache ich daran, macht was her. Aber was mich total irritiert hat, das war, dass ich kurz hinterher erfahren habe, dass die Bundesverdienstkreuze für Frauen kleiner sind als die für Männer.
Nein, das ist
und das
wirklich?
Dir.
Ja, ist wirklich wahr. Gott. Da hat sich dann so ein...
Aus so ein, modischen Gründen oder
nein, was? Nein, man weiß es gar nicht, warum.
Oh mein
warum.
Gott, man staunt doch immer wieder.
Ja, man staunt sofort immer wieder.
Presseanfrage.
Mein feministisches... Thermometer hat sich da gleich gemeldet.
Nein,
ich mir dachte, das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, was alles immer noch vorkommt. Und weil es dann ja auch Leute gibt, die sagen, was wollt ihr denn noch alles?
Ihr wollt ihr jetzt auch noch ein gleich großes Bundesverdienstkreuz? Jetzt reicht's aber auch mal.
Ja. Till, was war denn deine tollste Auszeichnung und dein tollster Preis, den du bekommen hast? Ich nehme an, Bundesjugendspiele irgendwas oder dann doch im literarischen Bereich?
Deutscher Vizemeister im Riemen-Vierer mit Steuermann 1985 bei Jugendtraining für Olympia, Platz 3.
Es ist ein Wunder, dass du nicht so viel, dass du nicht mehr Sportbücher geschrieben
hast. Ich habe ein einziges Mal einen Journalistenpreis bekommen. Das war der Deutsche Preis für Denkmalschutz, weil ich über brutalistische Bauten und dass man sie erhalten und wie man sie erhalten sollte geschrieben habe. Und ich habe mich super wahnsinnig gefreut, dass ich letztes Jahr, als ich meine erste Corona-Erkrankung hatte, mittendrin im tiefsten Fieber einen Anruf bekam aus der Kulturbehörde, dass mein Roman Die Architektin den Hamburger Literaturpreis gewonnen hat. Ich habe es dann sofort wieder vergessen. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, kam es mir echt wie ein Traum vor.
Fiebertraum.
Und es war wie ein Fiebertraum. Und das war echt, damit habe ich null gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, wie ich mich darüber freuen würde.
Ja.
Ja, so ist es mir mit dem Bundesverdienstkreuz auch gegangen. Das war, ich hatte keine Ahnung, dass mir das dann doch irgendwo, ich bin 3 Wochen wie auf Wolken geschwebt. Und dass das ausgerechnet noch direkt an meinem Geburtstag, und der Senat hat mir einen kleinen Senatsempfang spendiert. Und das war richtig toll. Wow, einen schöneren 80. hätte ich mir gar nicht wünschen können.
Ja.
War richtig toll.
Maiken.
Ich bin preislos glücklich.
Du bist ja, oh, das ist ein schöner Satz. Du hast am meisten Zeit gehabt, jetzt darüber nachzudenken. Was würde dir, wenn wir schon bei Rückblicken sind, wollen wir mal nach vorne schauen auf den letzten Metern. Bist du auch wunschlos glücklich oder würdest du dir für die Literaturstadt Hamburg etwas wünschen? Möglicherweise noch ein weiteres Sprechtheater mit noch mehr Bücher, wie hier im Altonaer Theater aufgeführt werden können.
Ich wünsche mir für die Welt derzeit sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob Literatur so da gerade so ganz, ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht. Ich finde, dass die Welt gerade in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist und ich wünsche mir, dass das sich ändern würde. Ja, Punkt.
Wenn wir trotzdem nochmal auf Literatur und Hamburg gucken, dass wir uns alle Weltfrieden wünschen und so weiter und weniger Nazis in den Parlamenten, ist, glaube ich, da haben wir Einigkeit. Aber gibt es irgendwas, gerade du als Berliner, hast du ein Beispiel, was in Berlin viel besser läuft, oder?
Ach, ich gucke ja gar nicht mehr. Ich gucke ja nur immer ins Vergangenheits-Berlin. Und das Gegenwarts-Berlin besuche ich nur als Sohn und als Tourist. Ich glaube, dass gerade, was ich erzählt habe, also ich finde schon, dass die Hamburger Literaturszene, dass es da immer wieder Momente von Nähe und von Austausch gibt. Und ich würde mir für die Hamburger Literaturszene gerade deshalb, weil das eigentlich eine sehr konstruktive Szene ist, das wünschen, dass es vielleicht, dass Autorinnen in Hamburg sich vielleicht ihrer Bedeutung und ihrer für die Branche, wo es immer heißt, oh, es ist so schlimm, wir müssen so viel sparen, allen geht so schlecht. Und dass die AutorInnen sich von Hamburg aus ihrer Bedeutung noch mehr bewusst werden und vielleicht solidarisch zusammenhalten und sagen, wenn ihr den immer kleiner werdenden Kuchen verteilt, gebt uns doch nicht immer so winzige Stücke. Wir sind doch die, die überhaupt erst dafür sorgen, dass irgendwas auf den Teller kommt.
Das finde ich tatsächlich schön. Jetzt hätte ich gerne noch eine Antwort von jedem auf die Frage. Ich habe ja vorhin erzählt, dass viele Journalisten ja Bücher schreiben wollten, diese Bücher dann in den 90ern ganz häufig in Drehbücher gemündet sind. Welches Buch oder welche Kurzgeschichte, welche Zeitungsgeschichte, die von euch stammt, würdet ihr denn gerne verfilmt sehen? Also wünschen kann man ja mal und vielleicht hört ja Wüstefilm oder Network Movie uns zu, Angelika. Hm.
Ich weiß es, ich kann da wirklich nichts sagen. Ich erlebe gerade das andere Stück, nämlich dass das erste ein Drehbuch war und dann jetzt ein Buch geworden ist, das von Hark Boom, Amrum.
Ja, das wird von Fatih Akin gerade gedreht.
Ja. Ich habe das Drehbuch, also weil ich mit dem Booms befreundet bin, habe ich das Drehbuch erst zu lesen gekriegt und jetzt habe ich den Roman. Und mir war gar nicht klar, was der Riesenunterschied zwischen einem Drehbuch und einem Roman ist.
Okay.
Und dass das Drehbuch eigentlich eher so eine Handlungsanweisung war. Und der Roman, der jetzt da liegt, ist sowas von nachvollziehbar, weil das ja auch so in dieser Zeit um das Ende des Zweiten Weltkriegs handelt, wo er ein Kind war und Hark Boom ist ja auf Amrum aufgewachsen. Und wo ich mir denke, Mensch, ich war damals so klein, ich war gerade 4 Jahre alt, aber, und das war ganz anders, weil ich ja in Bayern groß geworden bin, wo amerikanische Besatzungszone war, aber die Unsicherheit der Zeit damals, die kommt auch da ziemlich rüber und sowas finde ich toll. Aber ich wüsste nicht, welche meiner Geschichten sich für sowas eignen würde.
Noch aber dazu. Till weiß es, welche Geschichte sich eignen würde.
Ich bin super dankbar. Das ZDF hat ja tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen und auch gerade im vorigen Monat weitergemacht damit, die Danowski-Krimis, die ich für Rowohlt geschrieben habe, zu verfilmen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der aktuelle Sturmkehre verfilmt wird, weil da gibt es im letzten Drittel eine Szene, wo alle Figuren nackt sind und es trotzdem total Sinn ergibt. Und das würde ich ehrlich gesagt gerne.
Ich hatte als ersten Gedanken gerade, dass wir uns als Statisten andienen würden und dann sagst du nackt und dann dachte ich, jetzt sind wir doch alle raus.
Siehst du so? Ich habe das schon antizipiert, ja.
Maiken.
Also ich habe jetzt gerade zwei Gedanken. Ich muss die mal ganz kurz sortieren. Also welche der unserer journalistischen Erzeugnisse, Film oder Buch sein können.
Oder Bücher.
Okay. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht über die Sturmflut 1962 und da habe ich 10 Zeitzeugen drin gehabt, unter anderem ein Ehepaar und der Mann war Polizist und wurde in der Nacht eingesetzt und seine Frau lag in den Wehen und er wusste 10 Tage lang nicht, ob das Kind zur Welt gekommen ist oder nicht und das war auch sozusagen dann mein Spannungsbogen in dem Film, das könnte ich mir natürlich auch gut als Spielfilm oder Buch vorstellen, weil das war, da sind, ja, das ist, glaube ich, gut. Aber umgekehrt habe ich ein Buch geschrieben und da sind noch die Filmrechte irgendwie offen. Da hat eine Produktionsfirma drauf Optionen gegeben und das sind meine Space Girls, also die Geschichte der 13 Frauen, die sozusagen ausgebildet wurden, um auf den Mond zu fliegen und die dann am Ende doch nicht genommen wurden. Ich fürchte aber, dass das wird zu teuer. Das ist, glaube ich, das ist so, so teuer. Aber den Stoff hätte ich, den würde ich sehr gerne sehen. Dreharbeiten auf dem
Mond sind wirklich teuer, glaube ich. Liebe Maiken, ich darf mich recht herzlich bedanken. Natürlich auch bei dir, Angelika, und bei Till. Das war eine runde Stunde Culture Club über die Literatur in Hamburg im Allgemeinen und Speziellen von euch. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ja, danke schön, dass wir dabei sein durften.
Es war ein Vergnügen.
Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.